Komm, lass uns mal Gott preisen und ihn loben. Wisst ihr, dass wir einen wunderbaren Gott haben, dass wir einen Gott haben, der absolut auf deiner Seite ist. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Er hat dich teuer erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Gott ist für dich. Der heilt all deine Gebrechen. Er hat sie geheilt am Kreuz. Wir wissen das. Gott ist für dich. Wer kann wider dich sein? Weißt du das? Du hast Zugang zum Thron der Gnade. Alle Zeit. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Mach dir das bewusst heute Morgen. Hol dir die guten Dinge zurück, die dir gehören. Steh in deinem Erbe. Mach dir bewusst, wer du bist. Du bist heute Morgen der geistige Prinz Charles. Du bist ein Sohn des Königs. Du hast ein Geburtsrecht. Nicht, weil du toll bist, nicht, weil es jemand dir sagt oder weil jemand dich so gelehrt hat, sondern weil du hineingeboren bist in das Königreich Gottes. Du bist ein Sohn des Allerhöchsten. Gott ist für dich. Er hat dich erkannt. Gott hat die volle Verantwortung über dein Leben übernommen. Egal welchen Mist du baust, Gott wird dafür gerade stehen und er ist dafür gerade gestanden. Es ist bezahlt, es ist vollbracht. Halleluja, wir gehen aus vom Sieg am Kreuz und wir schauen nach vorne. Wir schauen nach vorne, nicht nach hinten, wir schauen nach vorne. Gott ist treu und er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Gott ändert seine Meinung über dich nicht. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ist der, der für dich ist. Halleluja. Gott hat dich gesegnet mit allem geistlichen Segen. Gesegneter, wie du jetzt bist, kannst du nicht werden. Gott hat dich gerecht gesprochen. Gerechter, als du jetzt bist, kannst du nicht werden. Gott hat dich total geliebt. Geliebter, als du jetzt bist, kannst du nicht werden. Halleluja. Es sind vollbrachte Dinge, wo Jesus am Kreuz gerufen hat. Es ist vollbracht. Amen. Ein für alle Mal. Nicht es wird vollbracht. Nicht du kannst irgendwas dazu tun, sondern Jesus hat es vollbracht. Halleluja. Du gehst aus von diesem Sieg. Du nimmst dein Erbe an und du weißt, wer du bist. Und jetzt sage ich dir was, wenn du weißt, wer du bist, hat der Teufel eine Schweineangst vor dir. Er flieht von dir, wenn du weißt, wer du bist. Amen. Wenn du hineinkommst in deine Mündigkeit, in das Christusbewusstsein, wo du weißt, Halleluja, er hat mir Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. Über wie viel? Über alle Macht und nichts wird dir schaden. Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Halleluja, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen. Egal wie sehr der Teufel schwitzt am Amboss und schmiedet und klopft und macht. Kein Schwert, kein Dolch wird dich erreichen, weißt du das? Er hat seinen Engeln befohlen, nicht empfohlen, er hat befohlen, dich zu behüten und zu bewahren auf allen deinen Wegen, damit du deinen Fuß nicht mal anstößt, nicht mal das lässt Gott zu. Amen. Halleluja, du bist ein Überwinder und du überwindest weit durch den, der dich stark macht. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit in dir. Halleluja, sag mal, ich bin ein Überwinder. Sag dir das jeden Tag selber, du bist ein Überwinder. Oh, das klappt noch nicht so gut. Komm, du bist ein Überwinder. Sag, ich bin ein Überwinder.
Ich bin ein Überwinder.
Und du überwindest weit, nicht kurz. Halleluja. Der größte Prediger in deinem Leben bist du selber. Ich sag's euch immer und immer wieder. Wenn du dir selber zuhörst, was du redest, ist das, wie du dein Leben baust. Amen. So wie du redest, ist das, von was du überzeugt bist. Und von was du überzeugt bist, so redest du. Wenn du sagst, ich kann nicht, ich weiß nicht, oh, das klappt nicht. Genau das wirst du haben. Sorry, dir geschehe nach den Worten deines Mundes, sagt die Bibel. Aber, jetzt kommt das Gute aber. Du kannst auch das Gute reden, sagen, ich überwinde. Ich kann das, mit meinem Gott springe ich über jede Mauer. Ich überwinde jeden Berg. Ich befehle den Bergen, sich zu heben und ins Meer zu gehen. Amen. Auch das ist das Erbe, was dir gehört. Jesus hat gesagt, wir werden größere Werke tun, als er sie getan hat. Entweder ist er der größte Lügner, der rumlief, oder er ist die Wahrheit. Und dann gilt es für dich. Amen. Amen, Amen, Amen. Nein, Leute, ich bin kein Motivationstrainer. Ich halte nichts, euch hochzukurbeln oder euch irgendwie zu kitzeln. Weil Montagmorgen kommt. Was Montagmorgen zählt, ist nicht dein Hochgekitzel am Sonntag, sondern der Glaube in dir. Dein Überzeugtsein. Amen. Der Glaube in dir. Denn der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Du musst dir das bewusst machen. Und dann überwindest du. Überwindest du böse Worte. Und sagst, komm, lass gut sein. Die ist halt heute nicht gut drauf. Egal, ich segne sie. Amen. Amen. Und reg sie nicht eine Stunde auf über die blöde Kuh. Oder dein Chef ist Montagmorgen schlecht gelaunt und franzt dich an, obwohl du noch nicht mal richtig in der Firma bist. Dann kannst du Schwamm drüber machen und sagen, hey, Gott hat dich lieb. Amen. Wenn du die Freiheit hast, sag's vor ihm. Wenn nicht, dann sag's still. Sag, Gott hat dich lieb. Sehen Samen. Und vergelte doch nicht das Böse mit dem Bösen, oder? Halleluja. Gott ist gut. So, ich möchte heute und immer, wenn Gott mir solche wichtigen Themen gibt wie heute, heute ist ein ganz wichtiger Tag für euch, dann sind nicht viele da. Es ist jedes Mal seit 9 Jahren dasselbe. Ich wundere mich immer und immer wieder. Ja? Ich möchte heute auf die Berufung dieser Gemeinde eingehen. Und das, was Gott gesprochen hat und darüber hinaus. Diese Gemeinde hat Gott prophetisch zu mir gesprochen am Schloss oben im Gebet von vor 12 Jahren. Da gab es die Gemeinde noch gar nicht. Sprach er zu mir, Church at the River. Und ich dachte, hä, was ist das denn? Ich wollte auf gar keinen Fall einen englischen Namen haben. Ich wollte unbedingt einen deutschen Namen haben, weil das ganze Anglizismenzeug regt mich auf. Und dann sagt Gott zu mir, Church at the River. Dachte ich, na, was ist das denn? Kommt da ein Pastor zu Gast aus der Church at the River? Dann habe ich so gegoogelt, da gibt's einige Church at the Rivers in Amerika. Da ging nirgends das grüne Licht an. Kennt ihr das? Wenn du auf der richtigen Spur bist, geht das grüne Licht an vom Heiligen Geist und du merkst, wow, da in die Richtung geht's. Überall rot, 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 rot. Dann war ich 1 Jahr lang mit diesem Namen schwanger. 1 Jahr lang habe ich mich gefragt, was heißt Church of the River. Was mir gleich klar war, das hat nichts mit dem Neckar zu tun. Das war mir gleich klar. Es geht um eine geistige Komponente. Und dann beten wir wieder am Schloss und da ist eine Frau dabei und sagt sie, ich habe Hesekiel 47. Ich sage, was steht denn da? Was steht denn da? Ist interessant, hä? Was steht denn da wohl? Und ich habe gedacht, ich fall um am Schloss oben, wo sie anfängt, laut vorzulesen. Der Fluss, der aus dem Tempel kommt. Und ich wusste sofort, Church at the River. Sofort. Amen. Sofort. Gott hat eine Berufung mit jeder Gemeinde. Jede Gemeinde hat eine Berufung. Und der Name ist Programm, Leute. Ihr müsst es verstehen, der Name ist Programm. FEG, Freie Evangelische Gemeinde. Die Berufung für die Gemeinde ist Freiheit. Was du da drin am meisten suchst, ist oft Freiheit. Arche. Was du in der Arche suchst, eine Gemeinde, die Arche heißt, was du da am meisten suchst, ist zwei, die eins werden, die miteinander beten können. Das ist nur Streit. Was gibt's noch alles? Wort, lebendiges Wort. Was du da drin am meisten suchst, ist eine lebendige Predigt. Da schläfst du ein nach 10 Minuten. Warum heißen wir Church at the River? Weil es um den Fluss geht, der aus dem Tempel fließt. Der Tempel ist Jesus, der Fluss der Heilige Geist. Und wir lesen das gleich. Da siehst du, das Wasser steigt. Knöchel, knietief, hüfttief. Was bedeutet das? Das Maß, wie wir Hunger haben, dem Maß gibt uns Gott Gaben. Wenn du abends Besuch kriegst von deinem Arbeitskollegen und sagst, ey, wir haben gerade Abendbrot, komm, iss mit. Und er sagt, du, ich bin so satt, ich krieg da nichts mehr rein. Was wird erhalten von deinem Abendbrot? Nichts. Gott gibt seine Gaben nicht denen, die satt sind, sondern denen, die was sind? Hungrig. Die hungrig sind, die brennen, die sagen, Gott, ich will mehr. Ich merke, ob ihr zieht oder ob ihr nicht zieht. Ich merke das. Kein Vorwurf, sondern ich spüre das. Ich spüre auch, wenn ich woanders bin und predige, spüre, ob die Menschen ziehen oder ob sie da sitzen und gähnen und, oh, wie lange labert der Typ noch? Das spürst du. Der Heilige Geist zieht sich zurück, ist ein Gentleman. Er sagt, wenn ihr nicht mehr wollt, in Ordnung. Und er hat immer mehr. Gott hat immer mehr. Immer. Er hat immer mehr. Immer wenn ich denke, wow, das war jetzt aber der Hammer. Da hat er nochmal Nachtisch. Da hat er noch eine Eiskugel, noch ein Schokoladentäfelchen. Es kommt immer noch was nach. Amen. Hesekiel 47, ab Vers 1. Ich merke, dass Gott die Dinge, die er verheißen hat, nicht loslässt. Gott geht seinen Weg. Gott geht seinen Weg. Egal, wie viel hier sind oder nicht sind. Und ich habe Gott auch gesagt, Gott, wenn ich eines Tages dir im Weg stehe, weil ich stolz werde, blöd werde oder keine Ahnung, nimm mich weg und nimm einen anderen. Aber geh deinen Weg mit dem, was du vorhast. Amen. Ich möchte Gott nicht im Weg stehen. Es geht nicht um mich, sondern es geht um das, was Gott vorhat. Um den Plan. Amen. Und er führte mich wieder zur Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Was das bedeutet ist, Jesus ist die Quelle, Jesus ist der Tempel. Habt ihr das verstanden? Ohne Jesus geht gar nichts. Und Jesus ist die Quelle dieses Wassers. Und der Heilige Geist ist dieser Strom, der fließt von Jesus, von der Quelle heraus in alle Richtungen. Das lesen wir gleich, in alle Richtungen. Das bedeutet, Gott möchte jeden Menschen erreichen. Gott möchte, dass die Heilung hineinkommt. Die Berufung dieser Gemeinde ist Heilung. Ich stand vor 9 Jahren am Schloss oben, wir haben gebetet und da sagte der Herr plötzlich zu mir, Thomas, was meinst du, warum so viele Kliniken in Heidelberg sind? Ich sage, keine Ahnung. Ist immer gut, wenn man zweimal überlegt bei Gott, bevor man redet. Ich sage, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die so gut sind. Dann sagt Gott, ich habe meine Hand immer schützend über Heidelberg gehalten. Ich habe nachgeforscht in der Geschichte. Heidelberg ist immer bewahrt worden. Und dann hat Gott gesagt, dass die ganzen Kliniken sind eine Kopie des Teufels, damit die Gemeinden in Heidelberg nicht in ihre Berufung kommen. Was ist die Berufung der Gemeinde in Heidelberg? Heilung. Aber solange da Kliniken sind und wir denken, ja, schick mal dahin, die machen das gut. Wie soll Gott heilen? Versteht ihr das Prinzip? Bin ich gegen die Kliniken? Nein, ich bin nicht dagegen, ich bin dafür. Aber solange Jesus nicht die Quelle ist, sondern es ist nicht die Quelle aus dem Tempel, sondern eine andere, eine menschliche Quelle. Wisst ihr, welcher Arzt kann heilen? Welcher? Keiner. Kein Arzt kann dir eine neue Niere geben, der kann nur eine rausschneiden. Kein Arzt kann dir eine neue Hand geben, der kann sie nur amputieren. Ich frage mich manchmal, wie blöd Menschen sind oder vor allem Christen. Sorry, wenn ich das Wort blöd benutze, aber es trifft gerade den Punkt. Die rennen lieber zum Doktor, anstatt sie beten und sagen, Herr, es gibt hunderte und hunderte Zeugnisse von Menschen, die den Himmel sehen durften. Und die sagen, Jesus hat ihnen Lagerhallen gezeigt, voll mit Ersatzteilen. Herzen, Nieren, Beine, Augen. Glaubt ihr, dass das Fake ist? Jesus heilte einen Leprakranken, dem die Hand fehlte. Und dann lesen wir, Jesus stellte ihn komplett wieder her. Ja, was denkst du, was der gemacht hat? Ihm die andere Hand weggenommen? Der hat eine neue Hand gekriegt, die ist rausgewachsen. Leute, das ist nicht Fantasy, sondern das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Das ist die Kraft Gottes, das ist das Wunder Gottes. Aber wenn wir satt sind und sagen, ja, hat mein Hustenkeil, ist doch toll, ist ein toller Erfolg. Ja, schön, ich bin auch für Husten heilen. Aber wir dürfen doch nicht stehen bleiben. Amen. Nächster Vers, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Weiter. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Siehst du das? Was Gott tun will? Gott will dich in einen Strom hineinwerfen. Nicht ein bisschen Plätscher, Plätscher, Füßchen nass. Sondern er will, dass du vollkommen in diesen Strom kommst. In diesen Strom, der dich trägt. Amen. In diese Flut des Heiligen Geistes. Glaubt ihr, dass Gott es vorhat? Oder glaubt ihr, dass Gott nur so ein bisschen Weihwasser besprengt und dann, ach, haben wir uns aber gut gefühlt. Weißt du, die meisten Gemeinden und die meisten Christen und Pastoren und Prediger, die kitzeln deine Emotionen. Ach, hat er am Sonntag wieder schön gepredigt. Hör ich manchmal hier auch. Ach, Thomas, hast wieder toll gemacht am Sonntag. Ey, ich bin nicht hier, um deine Gefühle zu kitzeln. Ich bin hier, um deinen Glauben zu bauen. Um deinen Glauben freizusetzen, um dich ins Wort zu führen, dir frisches Wasser zu geben und eine grüne Weide. Amen. Und ich weiß, dass einige das nicht wollen, das nicht mögen und dann gehen sie, das ist mir egal. Ich stehe eines Tages vor Gott, die Entscheidung habe ich getroffen und Gott wird mir sagen, gut gemacht, treuer, guter Knecht. Der wird nicht sagen, Thomas, warum hast du dich vor dem gebeugt? Warum hast du deine Predigt geändert, weil es dem nicht gefallen hat? Das wird bei mir nie passieren. Vorher höre ich auf. Amen. Und ich bin jetzt nicht großkotzig, sondern ich bin ehrlich, das habe ich in meinem Herzen entschieden. Wenn ich predigen muss, was Menschen hören, dann bin ich der Erste, der weg ist. Das können andere besser wie ich. Amen. Es geht nicht um mich heute Morgen, Leute. Es geht um dich. Halleluja. Da ging es bis an die Knöchel. Weiter, nächster Vers. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß nochmal 1000 Ellen, ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. Merkt ihr, was der Heilige Geist vorhat? Er möchte dich nicht ein bisschen beplätschern und ein bisschen feucht machen. Und ach, war das schön am Sonntag. Der möchte, dass du seine Gegenwart kennenlernst. Von ganz unten bis ganz hoch. Das ist die Berufung für diese Gemeinde. Ich sage euch gleich, was das Antiprogramm vom Teufel für die Gemeinde ist. Es wird euch eure Augen aufgehen. Weiter geht's. Da war es ja noch 1000 Ellen, da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht mehr hindurchgehen konnte. Weißt du, was durchgehen ist? Gehen ist deine Kraft. Schwimmen ist Gott, wo dich trägt. Du musst im Wasser nicht groß rummachen, das Wasser trägt dich. Da will Gott dich hinbringen, uns, dass wir getragen sind von der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, wo wir müde werden durchs Gehen, sondern, ihr wisst, Gesetz ist tun. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist was? Tun. Wer das tut, ist gerecht. Die Gerechtigkeit im neuen Bund unter der Gnade ist was? Sprechen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Und sie bekennt, was sie ist. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Ich bin nicht mehr ein Knecht. Jesus fing an mit den Jüngern. Er nannte sie Knechte. Dann nannte er sie Freunde. Und dann kurz vor der Kreuzigung, wie nannte er sie dann? Brüder. Er konnte sie noch nicht früher Brüder nennen, weil das Kreuz noch zu weit entfernt war. Aber nach dem Kreuz ist jeder ein Bruder und kein Knecht mehr. Wie oft wird es da draußen gelehrt, du bist nur ein Knecht. Sie vermischen ständig den alten und den neuen Bund. Ich habe die Woche Besuch gehabt von einem Mann, der hat mir Dinge erzählt, da fliegt das Blech weg, was hier in der Region in Gemeinden abgeht. Unfassbar. Und der will nirgends Mitglied werden, weil er total gemeindegeschädigt ist. Sagt er mir, er war in der Gemeinde zu Gast, dann haben sie anschließend alle gegessen und dann haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir aber beten, weil es ist ja er da. Dann hat er gesagt, wegen mir müsst ihr nicht beten. Was sind das für, wisst ihr, das ist Peanuts, da kann man drüber lachen. Dann hat eine Gemeinde einen neuen Pastor bekommen, den haben sie noch nicht gesehen. Der hat sich verkleidet wie ein Obdachloser, hat sein Gesicht schwarz gemacht, eine wahre Geschichte hier in der Region. Dann ist er sonntags in die Gemeinde rein, dann hat sich hingesetzt, dann kamen die Ältesten. Sind zu ihm hin und haben ihm 10 Euro gegeben, haben gesagt, du Bruder, hör mal zu, da drüben, gleich auf der anderen Straßenseite ist ein Kiosk. Da holst du dir noch ein paar Flachmänner und lässt den Tag schön werden. Wisst ihr, was ist Gemeinde? Gemeinde bist du und ich. Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Gemeinde ist nicht eine Organisation. Gemeinde ist nicht ein Institut. Gemeinde ist auch nicht eine Denomination. Gemeinde bist du und ich. Und es gibt keinen Unterschied, wenn zwei eine Frau vergewaltigen und 100 schauen zu. Die 100 sind noch schuldiger wie die zwei, die das ausführen. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn in dieser Gemeinde keiner den Hintern in der Hose hat, aufzustehen und zu sagen, hey, lass mal den Mann da sitzen, was soll das? Versteht ihr? Wenn wir unsere heile Welt bewahren wollen, anstatt Liebe zu zeigen, da komme ich nachher dazu, da sind wir vollkommen am Ziel vorbei. Wir werden keinen Lohn im Himmel haben in der Ewigkeit. Aber da komme ich nachher noch dazu. Amen. Du musst schwimmen in der Gegenwart, in der Kraft des Heiligen Geistes. Weiter. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang, weiter. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten, weiter. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet, wohin? Wohin mündet dieses Wasser von Jesus? Sag es mir. Da steht's, lest doch. Wohin? Ins Tote Meer. Was ist in diesem Meer? Nichts, das ist tot. Es steht für die Menschheit. Die Menschheit ist tot, ist gefallen. Das, was leben sollte, ist tot. Und im toten Meer kannst du auch oben schwimmen. Das ist der Fake vom Feind. Du kannst aber keinen Schluck trinken. Und du musst dich danach abduschen, das brennt. Die Welt brennt. Die tut weh. Und dann fließt dieses Wasser wohin? Hinein ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser was werden? Gesund. Der Auftrag der Gemeinde ist, Heilung zu bringen, Leute. Nicht nur uns hier, Church at the River. Der Auftrag der Gemeinde ist, aus dem Fluss, wir müssen erstmal verstehen, wo der Fluss herkommt. Wo die Quelle ist. Wo ist sie? Im Tempel. Wer ist der Tempel? Jesus. Also wir können uns nicht unabhängig von Jesus machen. Und auch nicht unabhängig ohne den Heiligen Geist. Denn der fließt daraus, der ist das Wasser. Und was ist der Sinn und Zweck dieses Flusses? Heilung. nicht Verdammnis. Geh mal raus, die meisten Leute wollen von Christen nichts mehr hören oder wissen. Schnauze voll seit 2000 Jahren. Ihr Christen, ihr Heuchler. Warum ist es so? Weil sie nicht an der Quelle sind. Weißt du, und dieses Wasser muss zuerst dich heilen. Keiner kann geben, was er nicht hat. Deswegen sagt der Vater, liebe mich von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in dir ist, mit all deiner Kraft, deinen Nächsten. Wo fängt's an?
Bei dir.
Menschen, die sich selber nicht lieben können, können den Nächsten nicht lieben. Und wenn du böse über deinen Nachbar schimpfst und über Arbeitskollegen, erzähl mir doch nicht, dass du Gott liebst. Ist doch nicht wahr. Da merkst du doch, dass dein schlechtes Gewissen kommt hoch. Wisst ihr, wir alle meinen, Recht zu haben. Ich auch. Ich nehme mich mit allem rein, was ich heute Morgen sage. Ich bin nicht besser wie du. Manchmal, wenn ich mir das mittwochs anhöre und schneide, gehe ich 10-mal Kaffee trinken, weil ich... Habe ich das wirklich gesagt? Oh. Weißt du, nur weil ich predige, heißt es nicht, dass ich das alles lebe. Ich bin der Lautsprecher, nicht die Musik. Es betrifft mich genauso. Und du merkst es in dem Maß, wie du noch zornig wirst, wie wenig Liebe in dir ist. Kommen wir nachher dazu. Und alles, was ich frage ist, werden Menschen gesund, die mit uns in Kontakt kommen? Werden die gesund? Erleben die irgendwas, was ihnen Heilung bringt? Oder sind die weiter unter Verdammnis oder noch schlimmer unter Verdammnis? Oder sind die noch mehr unter Ablehnung? Sind die noch mehr zurückgewiesen? Merkt ihr was? Ich will keine Antwort. Ich möchte nur, dass du anfängst nachzudenken. So wie wir uns benehmen. So sagen die Leute, so sind sie. Ist das wahr? Und es gibt Menschen, die leben das. Reinhard Bonnke ist so einer. Mutter Teresa war so eine. Weißt du, was Mutter Teresa ihren Job war? In Indien werden die Kranken auf die Straße geworfen und da verrecken sie. Werden von den Hunden gefressen. Und weißt du, was sie gemacht hat, was ihr Job war? Von Gott gegeben, ihren Auftrag? Diese Menschen von der Straße zu holen, sie zu waschen, anzuziehen, in ein Bett zu legen, damit sie würdig sterben. Das war ihr Job, ihr Leben lang. Und ich fand es damals so prophetisch. Zeitgleich starb Lady Diana. Und die ganze Welt weint um Lady Di. Oh, the rose. Und der Elton hat gesungen. Und alle haben geweint. Und ein Blumenmeer vom Buckingham Palace. Und Mutter Teresa hat einen Politiker nach dem anderen abgesagt. Jesus sagt damals zu mir, Thomas, beobachte sie genau. Sieh, wo ihr Herz ist. Das Schöne und die Reichen. Oder das, was sich erniedrigt und demütigt. Sieh, was sie bewundern. Sieh, was sie toll finden. Es war krass, Leute. Ganz krass war das. Wochenlang ging das so. Und Mutter Teresa braucht diese Aufmerksamkeit nicht. Die hat sich in dem Herz entschieden, die Eitergeschwüre zu waschen, die Wunden zu waschen. Das machst du nicht, weil es dir jemand gesagt hat. Oder nicht lange. Das machst du nur lange, wenn du es in deinem Herzen willst. Amen. Und Jesus hat gesagt, was ihr den Geringsten unter euch getan habt. Das habt ihr mir getan. Nicht Lady Di. Da war es in Bosnien in so einem angeblichen Minenfeld. Glaubt ihr doch nicht, dass die durch ein Minenfeld läuft. Es war da vorher schon alles geräumt. Da lief sie rum und die Kameras dabei und auch die Lady Di, wie lieb die ist und wie toll die ist. Die hat nichts gemacht, außer gut auszusehen. Sonst nichts. Und reich zu sein. Ich bin nicht gegen sie. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber manchmal lässt Gott solche Dinge zu in dieser Welt, damit die Herzen offenbar werden. Wir haben sie alle um sie geweint. Ich habe gefragt, warum weint ihr um die? Was hat sie euch getan? Oder kennt ihr sie? Seid ihr verwandt? Nein. Ach, die war so schön und oh, die war so toll. Was hat sie denn Tolles gemacht? Ja, die war immer bei den weißen Kindern und so. Seid, glaubt's doch nicht, ey. So alles Propaganda. Tu Gutes und sprich darüber. Machen alle Reiche. Hast du schon mal einen reichen Spender gesehen ohne Kamera? Ich nenne nicht viele. Muss immer die Presse dabei sein. Und dann verkaufen sich die Produkte wieder besser. Da spenden sie 100 Millionen und machen 500 Millionen dann Umsatz mehr. Amen. Oh, jetzt bin ich aber abgeschweift. Weiter geht's, nächster Vers. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Überall, wo du hinkommst, soll Leben kommen. Du sollst Leben sprechen. Du sollst Freude sprechen. Du sollst Jesus repräsentieren. Du sollst gut drauf sein, nicht schlecht. Amen. Und soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Amen. Leute, das ist nicht meine Idee. Ich habe es weder geschrieben, noch war es meine Idee. Es ist Gottes Herz. Gottes Herz ist Heilung für diese Welt. Jesus ging umher und heilte jeden, der vom Teufel überwunden war. Und wenn man ein Buch über die Christen in der westlichen Welt schreiben würde, es heißen, und sie gingen umher und verdammten jeder, der nicht so war wie sie. Der nicht in ihr Schema F passte. Ist das wahr? Der nicht in ihr Konzept passte. Der nicht in ihr Gemeindekonzept passt. Bruder, hast du 10 Euro, geh rüber zum Kiosk. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Welchen Lohn wollen die haben? Welchen Ruhm? Welche Anerkennung von Jesus? Ich weiß nicht, was da kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Die Tiefe des Flusses, schreib dir das auf, das ist ein immens wichtiger Satz. Die Tiefe des Flusses bestimmst du und ich. Wie tief der Heilige Geist werden darf. Wie stark dieser Strom werden darf, bestimmen wir. Du und ich. Amen. Wir bestimmen das. Ob wir Hunger haben oder wir sagen, oh, das war jetzt am Sonntag, war es aber wild. Oh, der Lobpreis war viel zu lang und da war es so warm wieder. Wenn der Ventilator läuft, dann kommen nachher wieder welche, oh, der hat so gezogen. Die anderen sagen, ich habe so geschwitzt und die orangene Wand nervt mich und die blauen Türen und die Toilettenpapier ist so hart. Leute, manchmal denke ich hier, ich bin hier im falschen Film. Aber darf ich ehrlich sein? Oder ärgere ich euch? Bin die nächste Woche noch weniger da? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Alles soll leben, wohin dieser Strom kommt. Glaubt ihr, dass Gott das in seinem Herzen sich wünscht? Dass Leben kommt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und es gibt viele solche Beispiele. Hesekiel, das fällt mir in den Totengebeinen. Glaubst du, dass man da noch was machen kann? Wie tot waren die? Die waren so tot, dass sie schon so staubig und trocken waren, dass da gar nichts mehr ging. Da war null Wasser mehr drin. Der Mensch besteht ja zum Großteil aus Wasser. Und die Gebeine waren sofort trocken in einer Umgebung, die noch trockener war. Die Wüste. Und da sagt Gott, und kann man da noch was machen? Und er sagt, du Menschenkind, sprich, prophezei. Sprich das Gute. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Aber das Gute, nicht der Tod. Und Verdammnis und Anklage, sondern Leben. Leben hineinsprechen. Amen. Wow, Leute. Nächster Vers. Wie weit will ich denn? Ah, ein bisschen haben wir noch. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi nach En-Eglayim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Was sagte Jesus zu Petrus? Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Hier geht es nicht um Fische. Hier geht es um Menschen. Aus einem Meer, wo vorher tot war. Alles tot. Und jetzt fließt der Heilige Geist rein und es kommt Leben. Und es soll viel Leben geben. Weil viele Fische. Amen. Versteht ihr? Nicht wenige, viele. Gott will, dass Leben kommt nach Deutschland. Halleluja. Von aller Art. Wie im großen Meer. Wie im großen Meer. Halleluja. Gott will, dass die Gemeinde lebt, dass hier viele Leute sind, von allen Nationen, von allen Altersklassen und was weiß ich. So wird's auch im Himmel sein. Nächster, noch zwei von hier. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Weiter. Und an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Leute, das ist eine gigantische Verheißung für die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist gebaut an diesem Fluss. Seid ihr dabei? Und Gott sagt, wir sollen Früchte haben. Jesus sagt, an den Früchten wird man dich erkennen. An den Früchten. Amen. Es gibt viele, die können toll predigen, aber was ist die Frucht in ihrem Leben? Ich habe mal vom Pastor gehört, es gibt nichts Schlimmeres, wie beim Pastor zu Hause zu sein, wo du eingeladen bist und erlebst, wie er seine Frau schikaniert, die Kinder schikaniert und sonntags heile Welt predigt. Da wird nicht gemessen werden an dem, was er gepredigt hat, sondern an dem, was er gelebt hat. Wir auch. Das eine ist, was wir sprechen, das andere ist, was wir leben. Ist das wahr? Da gibt's ein wunderschönes Lied von Petra auf Englisch, das heißt, Sometimes Christians should be seen and not heard. Manchmal sollten Christen gesehen werden und nicht nur gehört. Amen. Wenn wir Gutes tun, werden die Leute fragen, warum? Warum machst du das? Ja, weil ich Jesus angehöre. Aha. Du kannst aber auch hingehen, sie vollquatschen mit Jesus und wenn sie dich so sehen, denken sie, froh, wenn der wieder weg ist. Das ist nicht ein gutes Zeugnis, oder? Sondern wir sollen Licht sein, Heilung, Arznei, Früchte haben. Und hier steht nicht, und du wirst am dritten Monat des Jahres einen Burnout haben. Das steht da nicht. Und dir wird es alle 8 Wochen wird es dir ganz schlecht gehen. Das steht da auch nicht. Ist das wahr? Sondern hier steht, dass es dir gut geht, dass du Früchte hast, permanent Früchte. Wisst ihr, wer das entscheidet? Du selber. Das, was du sprichst, das hast du. Wir gehen durch Schwierigkeiten. Ich habe vor Jahren eine Zeit gehabt, wo ich so zornig war mit Gott. Das Leben kotzt mich an hier, dauernd Ärger und dann wieder dies. Und dann geht wie ein Hausbau, wenn du so ein altes Haus kaufst, weißt du? Da bist du vorne fertig und fängst du hinten wieder an. Weil da fällt der Putz wieder ab. Und ich denke mir, oh, endlos Arbeit. Ist das alles vonnöten? Die Frage ist, wie rede ich darüber? Ich kann mich aufregen, dass der Putz abfällt. Und ich habe gelernt, der Putz wird abfallen. Wir haben kein Leben, wo wir jetzt uns bekehren und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre schön. Früher habe ich mal gesagt, Gott, du hättest doch Australien nehmen können. Die Leute bekehren sich, dann werden sie entrückt nach Australien. Dort gibt es keine giftigen Tiere, keiner muss schwitzen, schön alles. Und ja, und dann hat Gott gesagt, ja, und wer bekehrt dann die Leute? Ah, ist aber blöd. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst ja mit mir anfangen. Ich gehe als Erster nach Australien. Und dann hat Gott gesagt, was ist mit der Frau, bei der du dich bekehrt hast? Was wäre, wenn ich sie nach Australien hätte? Ah, der hat immer recht, der Keller, ey. Kannst du diskutieren, bis das kommt, versteht ihr? Stimmt es nicht? Wo hast du dich bekehrt? Bei irgendeinem Menschen. Durch irgendwas, ein Traktat, ein Buch, ein Film, eine Predigt, eine Einladung, wie auch immer bei jedem von uns. Aber wenn Menschen nicht das ertragen würden, um des Evangeliums willen, hättest du dich und ich mich nicht bekehrt. Ist das wahr? Ja, und bei uns ist es dasselbe. Wir gehen durch diese Prozesse, aber ich habe gemerkt, mit Gott durch Schwierigkeiten gehen ist ganz anders wie ohne Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Da kannst du wie Jesse Duplantis im Flieger sitzen, der gerade abstürzt und du liest die Zeitung weiter bis zum Schluss. Alle schreien und kreischen, du liest die Zeitung. Und dann neben dran, warum hast du keine Angst? Weil ich Jesus hab. Wir stürzen doch ab. Sei mal still, ich lese Zeitung. Also, wie so ein Comic, weißt du? So Tom und Jerry mäßig. Warum? Wenn du weißt, wer du bist, habe ich dir vorhin gesagt. Wenn du weißt, wer du bist. Der Teufel kann versuchen, dein Flugzeug abstürzen zu lassen, aber es wird nicht passieren. Und wenn es abstürzt, wird dir nichts passieren. Weil Gott noch einen Plan mit dir hat. Amen. Ich habe ein Zeugnis gesehen auf TBN von einem 747-Pilot. Wahre Geschichte. Die fliegen oben 12.000 Meter, auf einmal geht der komplette Flieger aus. Alles, jedes Licht, alles aus. Es dauert nicht lang von 12 bis 0. Es sind nur ein paar Minuten, Leute. Du hast nicht lange Zeit zum Überlegen. Du kannst auch nicht deinen Onkel Charlie anrufen und sagen, Onkel Charlie, was soll ich denn jetzt machen? Alles aus. Sowas hat es, glaube ich, in der Geschichte noch nie gegeben. Es gibt mal, dass einzelne Dinge nicht funktionieren, aber das ist ein kompletter Jumbo-Jet, komplett aus, dunkel, nichts mehr da oben, ratzefatz aus. Und jetzt, was machen wir jetzt? Gott sei Dank war der wiedergeborene Christ. Und da sagte er, Heiliger Geist, was soll ich jetzt machen? Und er sagte, es sind 3 oder 4 Dämonen auf dem Flieger, die das machen. Nimm Autorität und werf sie raus. Und er betet knapp 1 Minute oder wie lange das war, ich weiß nicht mehr genau, schon länger her, wo ich es gesehen habe. Und er sagt, in Jesu Namen nehme ich jetzt Autorität über die Mächte der Finsternis. Er verschwindet jetzt und verlasst sofort das Flugzeug. Auf einmal macht wupp, alles geht wieder an, die Lichter gehen an, die Triebwerke gehen an. Und zwar wie wenn nichts gewesen wäre, außer dass das Ding steil runter ist. Und die Leute im Flieger geschrien haben und er zack, das Ding wieder hochzieht. So, und der Co-Pilot und Navigator und wer da alles rum, die haben gesagt, was war denn das? Hinterher haben sie das Flugzeug untersucht, die haben nichts gefunden. So, was wäre gewesen, wenn der nicht gewusst hätte, wer er ist? Wenn er nicht gewusst hätte, dieser Pilot, wo der Fluss des Geistes ist, was wäre? Wir hätten es eine Stunde später, spätestens, allerspätestens in den Nachrichten gesehen. 747 abgestürzt, keiner weiß warum. Leute, glaub mir, dieser Mann war nie wieder dasselbe. Er hat gelernt, auf ganz dramatische Art und Weise, mein Gott ist für mich. Amen. Und das Interessante in dieser Geschichte, der Heilige Geist sagte zu ihm, wirf du die Dämonen raus. Er hätte auch sagen können, ich mache das geschwind. Jetzt kann man auch hinterher diskutieren im Brüderrat. Ja, was meinst du, Thomas? Warum hat Gott die Dämonen zugelassen? Kann das sein, dass der Pilot Sünde auf sich hatte? Waren da Satanisten im Flieger? Was meinst du, lieber Bruder? Und da hast du 10 Leute gefragt, hast 10 Meinungen. Jeder hat eine tolle Idee, aber ob das die Wahrheit ist. Und jetzt ist völlig Bums, warum die da waren. Wichtig ist nur, damit du verstanden hast, was Gott zu dir spricht. Und du nimmst Autorität über die Mächte der Finsternis. Amen. Jesus hat auch nicht diskutiert mit den Besessenen. Warum bist du jetzt besessen? Haben deine Eltern gesündigt oder du? Das haben die anderen immer gefragt. Jesus hat sie rausgeschmissen, eine ganze Legion aus einem. Ihr kennt die Geschichte. Ab in die Schweine, ich sag's ja so oft, die Schweine haben mehr Anstand gehabt wie manche Menschen. Die haben gesagt, Selbstmord ist besser wie mit Dämonen leben. Amen. Leute, du musst jetzt nicht Pilot werden und in eine 747 fliegen und hoffen, dass das dir auch passiert, damit du Glauben hast. In deinem Leben kommen Situationen, wo Gott sich nichts mehr wünscht, als dass du ihn fragst, was ist jetzt dran, Papa? Was soll ich jetzt machen? Manchmal ist Schweigen dran, manchmal reden. Manchmal aktiv werden, manchmal gar nichts tun. Amen. Und dann wird das gute Resultat dabei rauskommen, weil Gott ist für dich. Amen. Er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Gott ist absolut für dich. Halleluja. Wisst ihr, was das Antiprogramm des Teufels für diese Gemeinde ist? Nimm einfach das Gegenteil von Heilung. Krankheit. Ich sag dir, meine Überzeugung ist, 99% aller Krankheiten fangen mit Worte an. Bin ich überzeugt von. Ich bin kein Arzt, ich habe weder Medizin studiert. Aber wenn ich merke, dass Worte Heilung bringen können, dass Jesus spricht, sei geheilt, dann haben Worte Macht. Dann können Worte heilen, dann können Worte auch krank machen. Ist das wahr? Wenn du immer aussprichst, oh, ich habe immer das, ich habe immer jenes, und du wunderst dich. Unfassbar. Unfassbar, wie das dauernd ist. Manche Menschen verstehen es nicht. Amen. Aber versteht ihr, wie wichtig es ist, was wir sprechen? So, wenn der Teufel nicht will, dass hier Heilung rausfließt, wenn er nicht will, dass das Wasser sauber ist, was will er dann machen? Er will das Wasser dreckig machen. Dreckiges, giftiges Wasser bringt nicht mehr Heilung, sondern Tod. So, und wenn wir hier reinsprechen in dieses Wasser, negativ reden, und ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu sagen, beziehungsweise der Heilige Geist, mir quillt's auch schon zu den Ohren raus. Hört auf, negativ zu reden. Immer und immer wieder habe ich hier denselben Zirkus, wo die einen über den anderen, und die kann mit der nicht, und der mit dem nicht, und Leute, es ist Kindergartenniveau. Der hat mein Sandhäufchen kaputt gemacht, Pastor, der hat meine Burg kaputt gemacht. Oh Mann, da bauen eine neue, nervt mich nicht. Leute, ist echt manchmal unfassbar. Ich habe manchmal Momente, wo ich zu Gott sage, weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Muss ich das machen, bis ich alt bin? Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich irgendwann mal was ändert und die Leute hier, seid ja jetzt heute nicht viele, ihr Armen, euch trifft's jetzt halt heute, ne? Ich krieg nachher ganz viel Gnade wieder, okay? Aber manchmal ist echt so, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, sind es erwachsene Menschen. So eine Pillepalle, mit was ich mich manchmal beschäftigen muss, fällt mir nichts mehr ein zu. Da könntest du den Kopf in den Sand stecken, glaubt ihr das? Und da merke ich, jetzt muss ich mich selber disziplinieren und ich muss drauf gucken, wem habe ich mein Leben gegeben? Nicht den Menschen, Jesus. Ich investiere es in Menschen, aber mein Leben gehört Jesus. Mein Leben gehört nicht dir, es gehört Jesus. Amen. Ich habe nicht zu dir Ja gesagt, ich habe zu Jesus Ja gesagt. Amen. Ich habe nicht dich eingeladen, ich habe Jesus eingeladen. Aber Jesus hat dich eingeladen. Also habe ich dich auch eingeladen, weil ich zu Jesus Ja gesagt habe. Alles, was er tut und ich Ja dazu sage, wird ein Teil von mir. Amen. Wisst ihr, und ich habe euch schon oft gesagt, Menschen in deinem Leben, die einen polieren dich und die anderen sind das Schleifpapier. Du brauchst beides, du bist ein Rohdiamant. Die größten Ecken, die bei mir weg sind, war, wo Menschen mich geschliffen haben bis aufs Äußerste. Wo ich gesagt habe, jetzt tut's so weh, ich kann nicht mehr. Und du denkst, es ist vorbei. Und Jesus nimmt dich und sagt, boah, krass. Und dann poliert er dich mit irgendwelchen Leuten, die dir gut tun, dich wieder aufbauen, die dich lieben. Und dann guckst du so und er guckt so und denkt, boah, krass. Und du merkst, wow, diese eine schwarze Stelle, die ist ja weg. Wo du jahrelang gebetet hast, Herr, nimm's weg. Es tut mir nicht gut, ich weiß, ah. Und dann denken wir, jetzt ist gut. Und was macht der Herr? Dreht den Diamant rum und sagt, ah, da ist dann noch eine schwarze Stelle. Und ich nenne das manchmal waschen, spülen, schleudern, trocknen, aufhängen, prüfen. Und jetzt sagt, der Fleck ist noch da. Was passiert jetzt? Waschen, so lange, bis du schön sauber bist. Wir mögen nicht immer den Prozess, aber es geht nicht anders. Ich habe alles andere probiert. Spar dir das Kopfweh. Ich habe festgestellt, dass alle Wände härter sind als mein Kopf. Es war eine heftige Lektion, aber eine gute. Amen. Also, ich sage dir was. Liebe bringt Heilung. Negativ reden bringt Krankheit. Schreib dir das auf, wenn du willst. Negativ reden bringt Krankheit. Schmerzen. Es fängt immer im Kleinen an. Es fängt immer im Kleinen an. Amen. Lästern und negativ reden ist das Programm des Teufels für diese Gemeinde, um sie zu Fall zu bringen. Wenn wir sagen, wir sind die Church of the River und schreiben es auf unsere Fahne. Wir sind die Church of the River, die Gemeinde im Fluss des Heiligen Geistes. Und Leute kommen hier rein und spüren einen Geist des Streites oder des Neides, der Missgunst, der Eifersucht. Was glaubt ihr, was die Leute machen? Church of the River. Ihr seid vielleicht die Church beim Lästertisch. Glaubt ihr das? Was heißt es? Wir brauchen Disziplin. Wir müssen aufpassen, wir nicht nochmal was, damit wir nicht negativ reden. Weil das Programm des Teufels ist. Der macht sich's nicht kompliziert. Der sagt, wenn Gott will, dass das die Gemeinde ist, wo alles heil wird, dann will ich daraus die Gemeinde machen, wo alles krank wird. Ganz einfach, ist nicht kompliziert, ihn zu verstehen. Es gibt Gemeinden, die nennen sich World Mission, die Weltmission. Da siehst du aber keinen im Missionsfeld, weil die so mit sich selber beschäftigt sind. Die haben nur Streit. Und dann jammern sie, weil keine Finanzen da sind und dies ist nicht da und jenes ist nicht da. Geht's mir heute gegen andere Gemeinden? Nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe die und bete für sie. Das kann ich dir auch noch empfehlen, für jede Gemeinde zu beten. Und ihnen das Gute zu wünschen. Mit diesem Mann habe ich auch eine Diskussion gehabt. Da ich gesagt, weißt du, du kannst mir jetzt noch 5 Gemeinden erzählen, was da alles schief läuft. Bringt mir gar nichts. Ich kann nur eines machen, wer weiß es. Ich kann es hier besser machen. Es versuchen, hier besser zu machen in der Gnade Gottes. Ich kann sagen, die Familie Müller und die Familie Meier, die haben die schlimmsten Kinder in der Straße. Und alle anderen sagen, meine sind die schlimmsten. Da habe ich ein Problem. Weil was ich gesät habe, ende ich. Der Splitter und Balken. Schon mal festgestellt. Mich regen am meisten Leute auf mit Dingen, wo ich mit ein Problem habe. Ich sage euch jetzt nicht was. Aber du kannst mal selber drüber nachdenken. Und immer wieder denke ich mir, wenn sich hier jemand beschwert über jemand, habe ich auch schon gehabt, schon zigmal, ja, Pastor Thomas, die Schwester so und so, die beobachtet mich immer. Sei, warum weißt denn du das? Ja, weil ich rumguck. Genau, Dutzende Beispiele, ist unfassbar. Die merken gar nicht, dass sie sich selber verraten. Thomas, haben wir neulich auch gehabt. Ich habe gesehen, wo der Bruder was ins Opfer hatte, hat's gekleppert. Der hat nur Münzen rein. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Leute. Und es gibt's in der Gemeinde genauso wie da draußen. Denkt nicht, hier ist alles heilig, das ist es nicht. Sondern es ist eine Baustelle hier. Es ist ein Job, wo wir an uns selber arbeiten müssen. Und ich sag's euch immer wieder, Noah. Noah liegt besoffen in seinem Zelt. Drei Söhne. Der eine geht rein, sieht ihn besoffen und nackt liegen und freut sich. Auch wir sehen manchmal Menschen besoffen und nackt. Besoffen heißt nicht in ihren Sinnen, sondern die Sinne sind betäubt und wir sehen sie entblößt. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Hoho, stell dir vor, Bruder, hoho, krass, ey, was ich gesehen habe. Und was denkst du, was du gesehen hast, wirst du enden? Was werden Leute mit dir machen? Genau dasselbe und oft noch schlimmer. Aber wenn du reingehst und zudeckst und niemand was erzählst, was werden Leute machen, wenn du mal nackt liegst? Weißt du, hier geht's nicht im Natürlichen ums Nacktliegen, sondern hier geht's um etwas, wo du die Schwächen eines anderen siehst. Wo du jemand, ja? Ich habe schon mit Männern Gottes zu tun gehabt, die waren für mich so Halbgötter. Boah. Oh, da war ich noch jünger. Auf einmal bohrt er in der Nase und schmiert den unter den Tisch. Und ich denk so, mein ganzes heiliges Bild in einem Nasenbohren zerstört. Weißt du, das ist kein Zufall, sondern Gott lässt es zu. Dass du merkst, es ist kein Halbgott, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und es geht nicht um ihn, sondern um Jesus. Wo du die Menschlichkeiten, weißt du, und ich sag dir ein Geheimnis. Ob du ein echter Freund bist für jemand, zeigt sich genau dann, wenn du anfängst, seine Schwächen zu sehen. Und ihn dann immer noch liebst und immer noch genauso achtest und er ist wie vorher. Das zeigt, ob du ein Freund bist. Wisst ihr, wenn wir jemanden kennenlernen und laden die zum ersten Mal nach Hause ein, alle von uns, wir geben uns von der besten Seite. Wir kaufen das Filet anstatt des Schweineschnitzel. Ja, wir kaufen den besten Biosalat oder keine Ahnung, was du alles fabrizierst. Ja, du zeigst dich von deiner besten Seite. Die Toilette wird 3 Tage vorher im Dauer geputzt. Ja, da wird alles geschrubbt, damit nur, ja. Und dann so nach dem 8., 9. Mal, wenn sie da sind, ach Gott, ich habe die Toilette vergessen. Und dann wird alles nicht mehr so wichtig. Seid ihr bei mir? Ist das ehrlich? Und dann merkst du so nach und nach, oh, die Toilette, da hat jemand draufgepinkelt auf die Brille. Regst du dich jetzt auf oder nimmst du irgendwas und putzt es weg und sagst, komm, kann passieren. Oder? Geh mal, Schatz, das war das letzte Mal heute. Die Toilettenbrille war verpinkelt. Boah, ist das eklig, da geh nie wieder hin. Wenn die Menschlichkeiten ans Licht kommen, zeigt deinen wahren Charakter. Leute, mit den Verlorenen ist es nicht anders. Haben wir Liebe für die oder? Okay, 1. Korinther 13, ab Vers 1. Das ist das Herausforderndste, was in der Bibel steht. Manchmal bin ich am Punkt, wo ich denke, die ganze Christenheit ist so weit davon weg, und ich habe es noch nie richtig irgendwo oder bei irgendjemandem erlebt, dass ich fast denke, es ist unmöglich, das zu leben. 1. Korinther 13 ist absolut die Herausforderung für die Christenheit. Ja? Machst du mal auf Hoffnung für alle? Geht es noch schnell? Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, mit anderen Worten, was spricht ein Engel? Ein Engel redet nur, was Gott ihm sagt. Das sagt nichts. Das sagt nicht, oh, wie geht's denn dir heute, Gabriel? Oh, ich bin heute schlecht aufgestanden, ein bisschen Rückenschmerzen. Machen Engel nicht. Engel reden nur, was sie von Gott hören. Pum. Das heißt, wenn du mit Engelszungen redest, würdest du nur reden, was Gott redet und was du ihm gehört hast. Ganz klar, ohne Zweifel. Versteht ihr, was hier steht? Okay. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke und ein lärmendes Tamburin. Mit anderen Worten, ich mache nur Lärm ohne Inhalt. Meine Worte sind leer, sie haben, das ist wie ein Gewürz, wie ein Salz, was nicht salzt. Sieht aus wie ein weißes Kristall, ist aber kein Salz, es salzt nicht. Versteht ihr? Weiter, nächster Vers. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, ja, das Wort prophetisch, wisst ihr, hab's euch ja schon mal gelehrt, Pro heißt zuvor und Phe heißt Wort, also das Wort im Griechischen, was du aussprichst, bevor es ist, prophetisch, prophetisch. Wenn ich sprechen könnte, was passiert, bevor es passiert und dann passiert's. Damit kein Wort von mir auf den Boden fällt, wie bei Samuel, der einzigste Prophet von außer Jesus in der Bibel, wo alles eingetreten ist, was er prophezeit hat. Stell dir vor, deine Prophetien wären genau so, dass alles, was du sprichst, tritt ein. Glaubst du, die Menschen hätten Angst vor dir und Respekt? Aber unheimlich, glaub mir das. Stell dir vor, du gehst in den Bundestag rein, ans Mikro und sagst, In 10 Sekunden kommt ein Erdbeben, weil ihr alle gottlos seid. Und auf einmal wackelt die ganze Bude. Da hättest du aber das Aufmerksamkeit da drin. Da wird keiner mehr über dich lachen. Glaubst du das? Stell dir das nur mal so vor. Okay? Und alle Geheimnisse Gottes weißt. Alles, was Gott vorhat. Gott hat dir sein ganzes Herz offenbart. Was kommen wird in der Zukunft, wie es kommen wird, wer der nächste Bundeskanzler wird, wer der nächste Präsident wird, wo der nächste Hurricane stattfindet, wann der nächste Tsunami kommt. Versteht ihr? Wenn du alles wüsstest, Gott hätte es dir mit dir geteilt. Und du kennst alle seine Gedanken. Was denkt er über den Peter? Was denkt er über den Frank? Was denkt er über dich? Was, wenn du all diese Dinge wüsstest? Wenn du wüsstest, wo ist das größte Goldvorkommen der Welt? Wo liegen die Schätze, die irgendjemand vergraben hat? Du wüsstest das alles. Alle Geheimnisse. Und was weiß ich, was man da noch alles wissen kann. Und du hast einen Glauben, du sprichst zum Berg. Du machst eine Schneise durch die Alpen. Sagst in Jesu Namen, hier, 50 Kilometer, alle Berge weg. Und es macht wupp und da ist eine Schneise. Und die Leute würden das sehen, stell dir das nur mal vor. Science-Fiction-Film. Und du hättest solch eine Power. Könntest du es mehr teilen? Du gehst runter an den Neckar heute Mittag, an den Neckarwiesen, wo alles voll ist mit Leuten, sagst in Jesu Namen, Wasser teil dich. Und es macht wupp und du läufst darüber auf die andere Seite. Glaub mir, die Leute, die würden sagen, boah, wer ist das? Alter, was ist das für einer? Glaubst du das, dass es Nachrichten kommen würde? Glaubst du, dass du keine Ruhe mehr hättest? Dann vor deiner Haustür würden die Leute Schlangen stehen. Die würden die anfangen, dich anbeten und sagen, wer ist das? So wie auf der Insel, wo Paulus von einer tödlichen Schlange gebissen wird und er wirft sie ins Feuer und dann sagen zu ihm, du bist ein Gott, wir beten dich an. Er sagt, nein. So sind Menschen, verstehst du? Und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich was, wie viel? Nichts. Vor wem bist du nichts? Nicht vor den Menschen, da bist du ganz toll, aber vor Gott. Gott sagt, es ist nichts. Er prüft es im Feuer der Gerechtigkeit. Holz, Heu und Stroh werden verbrennen. Gold, Silber und Edelsteine werden bestehen. Versteht ihr, was da passiert? Paulus schreibt es hier nicht zufällig so explizit auseinanderklabustert und beschrieben, sondern er meint es genau so, wie Gott ihm das gezeigt hat. Wisst ihr, werden viele in den Himmel kommen und sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Toten auferweckt? Und Jesus wird sogar solchen Leuten bekennen, manchen von denen. Ich habe dich nie gekannt. Mit anderen Worten sagt er, du hast mich nie gekannt. Korrekt? Der Rainer kann jetzt 10.000 Euro haben und sagt zu mir, Thomas, würdest du 4 Wochen drauf aufpassen, bis ich vom Urlaub wiederkomme, falls jemand einbricht, damit mein Geld nicht weg ist? Mach ich, Rainer. So, in den 4 Wochen kaufe ich alles mögliche. Ich kaufe ihm einen neuen Kühlschrank, ich kaufe ihm ein neues Auto. Dann denke ich, Mensch, ein Motorrad wäre auch nicht schlecht. Und der Rainer kommt vom Urlaub und sagt, gib mir mal die 10.000 wieder, weil ich muss die meiner Mutter zurückgeben. Sag, Rainer, ich habe dir viele tolle Sachen gekauft, alles in deinem Namen. Und Rainer sagt, habe ich das zu dir gesagt? Habe ich dir gesagt, du sollst das damit machen? Dann sage ich, ja, aber ich kenne dich doch so gut. Ich habe gedacht, du freust dich darüber. Was wird Rainer sagen? Na dann bin ich aber auch glücklich. Dann wird er bestimmt nicht sagen, sondern wird sich tierisch drüber aufregen, damit ich was gemacht habe in seinem Namen, obwohl er es gar nicht wollte. Glaubt ihr, dass viele in Gottes Namen etwas tun, was er gar nicht will? Was gar nicht autorisiert worden ist? Und nur wenn Rainer zu mir sagt, Thomas, du bist so ein Finanzjongleur, leg mir mal die 10.000 an. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wenn sie vermehrst, gut. Wenn ich sie vermehre und gebe ihm dann nach einem halben Jahr 15 zurück, sage ich, hier, guck mal, haben wir gut angelegt. Was wird er sagen? Hey, klasse, super gut gemacht, oder? Weil er mich beauftragt hat. Nicht, weil ich es einfach gemacht habe. Versteht ihr den Unterschied? Oh, Gott ist so gut. Wisst ihr, wir brauchen nicht perfekte Gemeinden. Du musst auch nicht perfekt sein. Gott will dich so gebrauchen, wie du bist. Hab einfach die Menschen lieb und mehr brauchen die nicht. Ein Baby braucht Liebe, Pampers und ein Fläschchen. Christen, Wiedergeborene, neue Babys, sie brauchen einen Pampers, wo jemand ihren Mist wegmacht. Sagt, es wird schon, ich habe noch eine frische Pampers für dich. Ja, das lernen wir, wie wir aufs Töpfchen gehen. Das lernen wir alles zu seiner Zeit. Richtig? Braucht ein Fläschchen, braucht Nahrung. Und es braucht vor allem Liebe. Der Mensch ist dazu gemacht, dass er Liebe braucht und Liebe gibt. Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man schenkt. Alles andere ist weg. Richtig? Also seht die Baustelle. Aber wenn ich keine Liebe habe, habe ich nichts, Nächster Vers. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, auch das machen manche, und für meinen Glauben das Leben opfere, auch das erleben manche, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir wie viel? Gar nichts. Wisst ihr, und das steht gleich im Zusammenhang mit Prophetischem. Und ich habe festgestellt, die krassesten und lieblosesten Menschen sind die Propheten. Die haben einen rechten Winkel. Versteht ihr? Rechter Winkel. Die prüfen, passt nicht, krumm, passt nicht. Du wirst nie einen Menschen finden, der in einen rechten Winkel passt. Propheten kennen nur schwarz und weiß. Wenn die ein Wort vom Herrn kriegen, so spricht der Herr. Tu Buße, kehr um wie beim Pharao, oder es kostet dich dies, das und jenes. Ist das ein wahres prophetisches Wort? Ja, aber wenn sie die Leute nicht lieben, dann im Neuen Testament müssen wir die Leute lieben. Es ist kein Zufall, dass Paulus diese Botschaft mit der Liebe gleich in den Kontext schreibt mit prophetischem Reden. Deswegen sage ich euch so oft, und ich weiß, manche stören sich da mächtig dran, auch im Internet, wenn sie es anhören. Wenn du keine Liebe für jemand hast, gib ihm doch keine Prophetie. Ist doch viel besser, du sagst nichts. Der lebt morgen noch ohne die Prophetie. Aber vielleicht nicht ohne deine Liebe. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn Jesus Menschen diente, auch prophetisch, war immer Liebe drin. Die Frau am Brunnen. Ja, recht hast du geredet, du hast keinen Mann. So und so viel hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. War die dann todunglücklich? Hat die in die Stadt gerannt und hat gesagt, schnell kommt. Da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Und dann hat sich die ganze Stadt bekehrt. Zum Schluss sagen die Leute, wir bekehren uns nicht mehr und glauben ihm, weil wegen dem, was du gesagt hast, sondern weil wir ihn selber sehen und hören. Prophetische Rede ist nicht dazu da, um Menschen zu zerstören, sie abzulehnen, sie wie Aussätzige zu behandeln, sondern es ist dazu da, um Menschen zu lieben. Leute, das ist eine Herausforderung. Ist es wahr oder nicht? Es ist eine Herausforderung. Wenn da ein Mann sitzt und er riecht nach Alkohol und du kommst schon rein und du riechst schon die Fahne 10 Kilometer gegen den Wind, ja, dann brauchst du nicht mal prophetisch sein, weil es sieht jeder im Raum, dass der ein Alkoholproblem hat. Und wenn er es nicht sieht, dann riecht er's. Viele Top-Manager haben ein Alkoholproblem, weil sie nicht wissen, wohin damit. Mittlerweile auch ein Kokainproblem in Deutschland. Da kannst du hingehen und sagen, oh, so spricht der Herr, du hast ein Alkoholproblem, Bruder. Ja, schön, dann sagt er, toll, und jetzt? Jetzt weiß es jeder hier und ich muss mich zu Tode schämen. So läuft es nicht. Du musst den Herr rufen oder gehst hin zu ihm, Mikro aus, und dann sprichst du mit ihm. Und vielleicht zeigt Gott dann, was los ist in seinem Leben, und es kommt Heilung hinein. Und wenn das Ding geheilt ist, was da weh tut, Leute saufen, weil sie einen Schmerz haben. Die saufen nicht, weil alles gut ist. Die saufen, weil sie einen Schmerz haben. Amen. Mädchen, die sich ritzen. Die ritzen sich die Haut. Das sind Wahnsinnsschmerzen. Ich habe jetzt dieses Jahr einige kennengelernt, wo der ganze Arm verschnitten ist. Wo du das siehst und du kriegst einen Schreck. Und Gott hat mir gezeigt, weißt du, der Schmerz in ihrer Seele ist so stark, dass sie sich äußerlich körperlich Schmerzen zufügen, weil es ihnen gut tut, wenn der Körper wehtut, anstatt die Seele, weil die Seele so schreit. Versteht ihr das Prinzip? Deswegen ritzen die sich. Wir als Normalos sehen das und sagen, das kann man doch nicht machen, spinnen die? Nein, das tut ihnen gut. Jeder Schnitt tut ihnen gut. So pervers, wie das eigentlich ist, weil in ihrer Seele dieser Schrei ist von Missbrauch und was weiß ich, was da alles war. Ein Mensch tut sich nicht weh, weil er gerade Lust dazu hat. Keiner wacht morgens auf und sagt, ey, ritzen wäre auch cool. Nein, das hat alles eine Ursache. Und wenn du die Ursache bekämpfst, dann verstehst du, wenn ein Baum loswerden willst, nützt nichts, wenn du alle Äste abschneidest. Du musst die Wurzel ziehen. Du musst die Wurzel rauskriegen. Und das ist, was Gott machen will. Mit uns als Church at the River Heilung zu bringen zu den Nationen. Habt ihr das jetzt verstanden? Merkt ihr das? Was Gott will? Sein Herz den Menschen ausschütten. Ich liebe dich bedingungslos. Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du der Einzigste wärst, wäre trotzdem ans Kreuz. Das ist die gute Botschaft. Das ist das wahre Evangelium. Nicht, oh, wenn du nicht mehr trinkst und nicht mehr so aussiehst wie ein Obdachloser, kannst du wiederkommen. Der braucht jetzt Hilfe, nicht nachher. Amen. Ich hoffe, er hat sich überlegt, ob er dort Pastor bleiben will. Oder er macht das, was Gott ihm sagt. Amen. Halleluja. Verse 4 bis 12, da gehen wir jetzt nicht hin. Da geht es ums prophetische Reden und um die Liebe ist langmütig und freundlich. Könnt ihr alles mal, da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Es wird alles zu viel. Römer 15, 1 bis 6. Da möchte ich euch noch schnell was zeigen. Römer 15, 1 bis 6. Wir, die wir einen starken Glauben haben, siehst du, das sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jetzt zeig mir mal eine Gemeinde oder eine Kirche, wo das ist. Knapp daneben ist auch vorbei, oder? Weiter. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass es seine Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Das ist, was gut tut. Wenn dir jemand deinen Glauben stärkt, nicht die Verdammnis oder die Anklage. Weiter. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Auch uns treffen manchmal Anfeindungen, die eigentlich Gott gelten. Die Frage ist immer, wenn ich Christen treffe, auch geistige Leider, was ist ihre Motivation? Du merkst sehr schnell von einem Prediger, wenn du ihm zuhörst, was ist seine Motivation? Das merkst du sehr schnell, wenn du offene Augen und Ohren hast. Macht er das, damit er einen großen Namen bekommt? Macht er das, weil er es schon lange macht? Macht er es um die Finanzen willen? Macht er es, weil er draußen keinen Job gefunden hat? Oder macht er es, weil er die Leute liebt? Und weil er den Menschen gefällig sein will? Oder macht er es, weil er von Gott berufen ist und sein Leben in den Dienst investiert hat? Das merkst du. Du merkst sehr schnell, ob jemand das für sich tut, für die Gemeinde, für seinen Seniorpastor oder was auch immer. Oder ob er wirklich eine Beziehung mit Jesus hat. Das merkt man. Das kommt rüber, das kommt raus. Stimmt es? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Super. Ich zeige euch jetzt ein Video von der Damaris Kofmehl. Das ist die, die gerade das Buch schreibt über mein Leben. Christliche Autorin. Und das habe ich heute Morgen gesehen und habe gedacht, wow, das muss ich heute einfach laufen lassen. Weil die das so auf den Punkt bringt. Die Damaris hat viel, viel erlebt. Ihr Mann ist gestorben vor ein paar Jahren und hat einiges durchgemacht. Und trotzdem ist es eine tolle Frau Gottes, die brennt für Jesus. Amen. Und sie bringt es so gut auf den Punkt. Ich habe mir gedacht, das lassen wir hier laufen. Nehmen es mit auf die Aufnahme mit drauf. Geht 8 Minuten und dann passt es. Okay? Let's go.
Sehr schwere Situationen gehabt. Und manchmal denke ich, es ist echt ein Wunder, dass ich noch Christ bin. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, da hat es einige wirklich sehr, sehr schwere Situationen gehabt. Und manchmal denke ich, es ist echt ein Wunder, dass ich noch Christ bin. Ich wurde verleumdet. Ich dachte vor ein paar Jahren, meine Karriere als Schriftstellerin wäre zu Ende. Ich wurde hintergangen von Freunden. Ich wurde an einem Tag in den Himmel gelobt, am anderen in die Hölle gewünscht. Ich habe Ungerechtigkeit erlebt. Ich wurde mit dem Tode bedroht. Ich wurde durch den Dreck gezogen. Ich wurde fallen gelassen, wo ich Unterstützung gebraucht hätte. Ich wurde von der Kirche und von Christen enttäuscht, beleidigt, gemieden, angeschwärzt. Ich habe also einiges auf dem Buckel, das man mir vielleicht nicht ansieht. Und ja, warum bin ich überhaupt noch Christ? Als Jesus predigte, was er predigte, das war manchmal so anstößig, dass auch nicht alle bei ihm blieben. Und es gibt eine Bibelstelle, da ist von sehr, sehr vielen Jüngern die Rede, mehr als nur den 12, die wir kennen. Und da steht geschrieben, in Johannes 6, Vers 66 bis 69, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und das ist genau auch mein Grund, warum ich immer noch trotz allem Christ bin. Wo soll ich sonst hingehen? Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Er hat mich gerettet. Er hat mich verändert. Er ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Und mir ist sehr, sehr wohl bewusst, dass die Dinge, die mir widerfahren sind, das ist mir von Menschen widerfahren, nicht von Gott. Natürlich, es ist hart, was ich durchgemacht habe. Und ich bin sicher, du hast auch schon einige harte Dinge in deinem Leben durchmachen müssen. Und am schwierigsten ist es tatsächlich, wenn diese gewissen Dinge von Christen passieren. Wir denken ja immer, Christen müssen doch anders sein. Und dabei vergessen wir eines. Christen sind auch nur Menschen. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem guten Freund von mir und der hat sich immer über alles Gedanken gemacht. Und einmal ist er ganz tiefgründig zu mir gekommen und hat so gesagt, so, Damaris, ich hab's rausgefunden. Und ich so, boah, jetzt kommt dann die Wahnsinnserkenntnis. Er hat gesagt, weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? Und ich habe so überlegt und habe gedacht, jetzt hat er die Wahnsinnsantwort für mich. Und dann sagt er nur so, Jesus. Und ich so, wow, stimmt. Jesus ist der allereinzigste Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Denn Christen können genauso verletzen wie Nichtchristen. Und das Schlimme ist, dass es halt mehr wehtut, wenn es von Christen kommt, weil wir eben denken, die müssten anders sein. Aber Christen sind nicht anders. Du und ich, wir sind nicht anders. Wir haben Jesus. Gott sei Dank haben wir Jesus. Aber ansonsten ist da nicht viel Unterschied. Natürlich, es ist sehr erwünscht und ich hoffe wirklich, dass ich heute nicht mehr so bin wie vor 10 Jahren, dass Jesus mich verändert hat und weiterhin mich verändert, dass er meinen Charakter schleift. Aber deswegen bin ich nicht vor Fehlern gefeit. Deswegen bin auch ich immer noch ein Mensch, der andere verletzen kann, ein Mensch, der andere enttäuschen kann, so wie andere mich enttäuschen können. Und es tut halt weh. Aber wieder, das sind Menschen, das ist nicht Gott. Und deswegen würde ich auch nie von Gott abfallen, deswegen würde ich Jesus um nichts in der Welt hergeben. Manchmal denke ich so, was wäre ich wohl ohne Jesus? Ich würde mich nicht kennenlernen wollen, hätte ich nicht Jesus. Da gibt's so viele Dinge, die Jesus wirklich in mir verändert hat, in meinem Charakter, wo er mich geschliffen hat, ausgebildet hat, verändert hat. Und ich bin so froh darum. Und deswegen, ja, es gibt schwere Zeiten. Und ja, ich war tatsächlich schon oft an einem Punkt, wo ich echt dachte, Mensch, ihr könnt mich alle mal. Ich glaube, ich höre auf, Christ zu sein. Das hat keinen Wert. Das ist furchtbar, was hier alles abgeht. Das ist furchtbar. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann habe ich wieder in meinem Kopf, hat's plötzlich wieder Klick gemacht. Und ich habe gemerkt, Moment, Damaris, du willst jetzt also von Jesus abfallen, nur weil Menschen dir was angetan haben? Gott ist nicht wie wir Menschen. Jesus ist nicht wie wir Menschen. Deswegen ist er Gott und wir nicht. Gott sei Dank ist Jesus nicht wie wir Menschen es oft sind. Gott sei Dank ist Jesus anders. Er verletzt dich nicht. Er lässt dich nicht fallen. Er verleumdet dich nicht. Er tut nichts dergleichen. Er liebt dich, er geht mit dir Schritt für Schritt, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn schwierige Situationen kommen, dann geht er mit dir. Und das Unglaubliche ist, was ich glaube ich bis an mein Lebensende nie kapieren werde, wie dass er das macht. Er kann sogar diese Dinge, die so schrecklich sind, in deinem, in meinem Leben, die so passieren, er kann das ins Gute verwandeln. Wow, ich weiß nicht wie, ganz ehrlich. Ist mir ein absolutes Rätsel, aber er tut es. Und es gibt dazu sogar einen Bibelvers, der steht in Römer 8, Vers 28. Da steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Alles, was geschieht, dient dir zum Guten. Alles. Das heißt, auch das absolut Schlimmste, Schrecklichste, was du dir überhaupt vorstellen kannst und was dir vielleicht schon passiert ist, selbst das dient dir letztlich zum Guten. Und wenn du jetzt vielleicht einer bist, der wirklich kurz davor ist, die Flinte ins Korn zu werfen, weil du so enttäuscht worden bist, dann möchte ich dir zurufen, Mensch, tu es nicht. Das waren Menschen, die das getan haben. Das war nicht Gott. Das waren Menschen. Und er streckt dir die Hand entgegen. Er ist da für dich. Und er wird sogar aus deinem Mist, aus dem, was Schlimmes passiert ist, wird er Gold machen. Er wird etwas aus dir kreieren, das er niemals hätte tun können, wenn diese schlimmen Dinge nicht passiert wären. Ich weiß nicht wie. Frag mich nicht wie. Musst du Gott fragen. Er kann das und er tut es. Und er lässt dich nicht fallen. Und weil ich diesen liebenden Gott kennengelernt habe, der mir meine Schuld vergeben hat, der mit mir durch dick und dünn geht, dem ich alles sagen kann, einfach alles, weil er mich nie fallen lässt, mich nie enttäuscht hat, deswegen bin ich auch heute noch Christ. Und ich werde es bis an mein Lebensende sein.
Ich möchte einfach noch im Abschluss mit euch beten. Hä? Vater, ich danke dir, dass du uns ganz neu heute Morgen wieder auf unsere Berufung ausgerichtet hast, dass du weißt, was du vorhast mit dieser Church at the River. Vater, diese Gemeinde am Fluss, im Fluss, in diesem Fluss, der aus dem Tempel kommt, der vom Echten kommt, der von Jesus kommt. Jesus, und ich bete, dass wir bereit sind, unseren Herzen Ja zu sagen. Wir haben gehört, dass Menschen uns verletzen, nicht du. Du bist nicht der, der uns verletzt, aber Menschen. Du bist auch nicht der, der uns enttäuscht. Du bist auch nicht der, der uns quält oder verrät oder uns böse behandelt. Du bist der, der uns liebt, der am Kreuz bereit war, den Kreuzestod zu sterben für uns. Und Herr, ich bete heute Morgen, dass jeder von uns, der da ist, der zuhört, der im Internet zuhört, der die CD in die Hand bekommt, Jesus, dass wir uns das bewusst machen, dass Menschen uns halt einfach mal enttäuschen und verletzen können, aber dass du der bist, der uns die Hand hält, der uns nah bei sich hält. Jesus, und wenn wir das verstanden haben, dass wir auf dich schauen, dann können wir auch alle Menschen ertragen, da können wir alle Menschen dienen, wir können allen Menschen vergeben, wir können alle Menschen segnen, sie loslassen und wir können diesen Fluss der Heilung hineinfließen lassen, von unserem Leben hinein in das Leben von Menschen, von der Gemeinde hinein in Städte, in Dörfern, Regionen, in Ländern. Vater, und das bete ich, dass die Church of the River hier wirklich an dem Punkt ist, wo du diese Gemeinde haben willst, dass der Fluss des Geistes immer tiefer wird. Nicht weniger, auch nicht stehen bleibt, sondern immer tiefer, bis dieser Fluss so stark geworden ist, dass er uns trägt, dass wir drin schwimmen können, dass wir getragen sind. Und ich danke dir, Vater, dass du das tust, denn du hast das Ja und das Amen in dir und du gibst das Wollen und das Vollbringen. Und dasselbe tust du in uns. Vater, wir beten dafür, dass das in Existenz kommt, dass es in Existenz bleibt. Wir vergeben all unseren Schuldigern, wir vergeben alle denen, die an uns schuldig geworden sind. Wir vergeben all denen, die uns verletzt haben, beleidigt haben, enttäuscht haben. Vater, wir sprechen sie frei und los und wir sagen, niemand ist mir mehr was schuldig. Ich vergebe allen, ich spreche sie alle frei und los. Aber auch die, die nicht so toll sind, auch die, die ich nicht so mag, ich spreche sie frei und los und ich vergebe denen allen. Vater, und ich bete auch für die Menschen, die ihren Eltern vergeben müssen, die Lehrern vergeben müssen, Arbeitgebern vergeben müssen, sonstige Personen in Autorität. Vater, dass sie denen vergeben können, sie losgebe, freigebe in deine Hand, dass du eingreifen kannst. Und dafür danke ich dir. Und danke, Jesus, dass es wieder eine Predigt war, wo der Teufel sich ärgert, weil seine Lügen nicht mehr greifen, weil seine Manipulation sich nicht mehr manifestiert, sondern die Freiheit und die Wahrheit des Heiligen Geistes setzt sich durch, der uns gegeben ist, um uns in aller Wahrheit zu führen und zu leiten. Halleluja. Amen. Yes.